So, guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich warte mal, ja, jetzt ist mein Mikro an. Ja, wir haben uns letzte Woche mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn beschäftigt. Wer war letzte Woche da? Viele und einige nicht. Wir haben uns tatsächlich letzte Woche mit einem sehr altbekannten Gleichnis beschäftigt, wer nicht da war, und zwar mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und es freut mich total, dass viele von euch auf mich zugekommen sind und gesagt haben, dass sie sich darauf einlassen konnten, auf dieses doch sehr altbekannte Gleichnis, was man doch ja auch schon tausendmal gehört hat. Aber ich denke, es steckt immer die Möglichkeit drin, da was Neues zu entdecken oder vielleicht auch nochmal so einen neuen Aspekt aufzugreifen oder was Altbekanntes wieder in Erinnerung zu rufen. Also von dem her ist es immer auch mal gut, sich Geschichten anzuschauen. Wir haben uns das letzte Mal mit dem jüngeren Sohn beschäftigt, haben den mehr im Fokus gehabt, und heute wollen wir uns den älteren Sohn anschauen. Und eine kurze Wiederholung vielleicht noch zum letzten Mal. Warum erzählt Jesus eine Geschichte mit zwei Söhnen? Also das waren die Söhne, ihr erinnert euch vielleicht. Warum erzählt er, dass der Vater zwei Söhne hat? Nämlich aus dem Grund, weil Jesus das Gleichnis auch zwei unterschiedlichen Personengruppen erzählt hat. Wir haben gesehen, die eine Personengruppe, das war die Gruppe der Zöllner, der Zolleinnehmer, die Leute, die man als Sünder benannt hat. Und zum anderen die Personengruppe der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und wir haben letztes Mal schon gesehen, dass es da gewisse Parallelen gibt von den Zöllnern und Sündern mit dem jüngeren Sohn und die Pharisäer, Schriftgelehrten mit dem älteren Sohn. Also deswegen erzählt Jesus diese Geschichte mit zwei Söhnen. Warum spreche ich jetzt von zwei verlorenen Söhnen? Vielleicht könnt ihr die Folie einmal anschmeißen mit dem Titel. Genau, warum spreche ich von zwei verlorenen Söhnen, auch wenn in deiner Bibel vielleicht steht der verlorene Sohn? Wir haben letztes Mal schon gesagt, dass beide Söhne verloren waren, weil beide sich vom Vater entfernt hatten. Der eine sehr offensichtlich, ne, letztes Mal war hier noch der Weg und die Schweine und das fremde Land. Es war sehr offensichtlich, dass er sich entfernt hatte. Aber der ältere Sohn, das sehen wir heute, ist genauso verloren wie der jüngere. Und vielleicht ist es sogar dramatischer, weil es nicht so offensichtlich ist. Wir haben beim ersten Teil gesehen, der jüngere Sohn, der hat das Erbe verlangt, ist dann in die Fremde gegangen, hat da sein ganzes Geld verprasst, landete bei den Schweinen, da kommt er zur Besinnung und sagt, ich kehr zurück. Und er macht sich auf den Weg zurück und der Vater empfängt ihn mit offenen Armen. Soweit waren wir gekommen und jetzt möchte ich weiterlesen. Lukas 15 und da ab Vers 25. Ach, jetzt habe ich das doch jetzt extra mitgenommen. Wen es mehr interessiert über den verlorenen Sohn. Ich habe schon gehört, es gibt ganz viele Bücher über den verlorenen Sohn. Wie könnte es auch anders sein? Ein Buch, was mich sehr angesprochen hat, besonders in Bezug auf den älteren Sohn, ist das Buch von Timothy Keller, ein sehr bekannter Mensch. Und zwar heißt das Buch Der verschwenderische Gott von zwei verlorenen Söhnen und einem liebenden Vater. Also, wen das noch mehr interessiert, in einer Predigt von einer halben Stunde kann man natürlich nicht so viele Aspekte reinbringen. Der darf sich das gerne ausleihen. Ich habe nämlich gesehen, das gibt's nicht mehr. Also, sehr wertvoll, wen das mehr interessiert. So, jetzt aber zum Bibeltext. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm zu. Aber er hielt seinem Vater vor: So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. So hört Jesus jetzt einfach die Geschichte auf. Wir wissen gar nicht, wie diese Familientragödie, nenne ich es jetzt mal, endet. Wir wissen nicht, was der Ältere tun jetzt darauf antworten wird. Was er tun wird, was er machen wird. Wird er sich jetzt umdrehen und weglaufen? Oder wird er sich überwinden und vielleicht doch mit zum Fest kommen? Ich mag es tatsächlich gar nicht, wenn ich ein Buch lese oder einen Film gucke und da gibt es kein Happy End. Vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, das ist total unbefriedigt, oder? Also mir geht es so. Also bei aller künstlerischen Freiheit, die man da auch vermitteln kann, also ich mich stört das immer sehr. Ich möchte, dass es gut endet. Ein Happy End, dass alle sich nachher in den Armen liegen und man nachher noch am besten noch so 5 Jahre später sieht und alle sind immer noch glücklich. Ja, also so hätte ich das gern, aber Jesus macht es hier nicht. Und wenn Jesus mit so einer Spannung aufhört, dann hat es einen Grund. Er macht nämlich klar, welche Zuhörer er ganz besonders im Blick hatte, als er dieses Gleichnis erzählt hat. Und zwar, das waren die hier. Das waren gar nicht so sehr die Zöllner und Steuereinnehmer, da hat es ja ein gutes Ende genommen, aber er hört hier auf mit dieser Ansage an den älteren Sohn. Er erzählt diese Geschichte als Antwort auf ihre Herzenseinstellung, die sie hatten gegenüber dieser Gruppe hier. Und eigentlich fordert er sie heraus: So, was macht ihr jetzt? Kommt ihr mit rein oder bleibt ihr draußen? Die ersten Personen, die dieses Gleichnis gehört haben, die waren tatsächlich nicht zu Tränen gerührt und haben gesagt, vielleicht so wie wir: Ach, ist das schön, wie der Vater den jüngeren Sohn umarmt. Nee, die waren richtig beleidigt. Die waren empört darüber, dass Jesus das erzählt hat. Weil Jesus mit dieser Geschichte ihre komplette Frömmigkeit in Frage stellt. Er macht ihnen klar: Ihr seid der ältere Sohn, und ihr seid draußen. Ihr seid nicht drin beim Vater, sondern ihr steht draußen, zumindest gerade noch. Er wollte nicht ihre Herzen erwärmen und allen gutes Gefühl machen, sondern er wollte sie wachrütteln. Er wollte sie herausfordern. So, wir sehen, sowohl der jüngere Sohn war auf dem falschen Weg, aber auch der ältere, mit dem Unterschied, dass der jüngere Sohn den Weg zurückgefunden hatte und der ältere Sohn noch draußen stand. So, jetzt ist natürlich die Frage, die wir uns stellen können: Warum ist es so? Warum ist der ältere Sohn nicht einfach mit reingegangen? So, der Weg war doch so kurz. Er hätte auch einfach mit reingehen können. Was hielt ihn zurück? Und ich habe, jetzt muss ich das ein bisschen rutschen. Ich habe 3 Bilder rausgefunden. Verzerrte Bilder vielleicht auch ganz falsche Bilder, die den älteren Sohn daran gehindert haben, reinzutreten oder einzutreten zum Fest. Und die wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. Vielleicht fallen dir nach der Predigt noch 5 andere dazu ein. Das ist okay. aber jetzt, ich habe heute euch 3 mitgebracht. Und zwar sind es Bilder von ich sag mal, Glaubensbegriffen oder von Definitionen, wie der ältere Sohn bestimmte Glaubensbegriffe definiert hat. Das erste Bild war sein Bild von Gehorsam. Sein Bild, was er von Gehorsam hatte. Jetzt passt das gerade. Von Gehorsam. Und wir schauen uns jetzt mal an, was denn der ältere Sohn zu seinem Vater gesagt hat. Vielleicht können wir die eine Folie da, wo ich das so bunt markiert habe, was der gesagt hat. Nee? Ja, genau. Und zwar sagt er, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon. Er hat ihm gedient, so viele Jahre, ist es denn schlecht eigentlich? Nö, Sandra schüttelt den Kopf, ist nicht schlecht, gell? Jahrelang war dieser ältere Sohn war treu. Treu ist doch eine gute Eigenschaft, oder? Ich würde mir wünschen, meine Treue wird noch zunehmen gegenüber Gott. Er war treu, er war diszipliniert, er war angepasst, er hat alles für seinen Vater getan, was er von ihm verlangt hatte. Wenn ich eine Umfrage unter euch starten würde, vielleicht mit der Frage, in welchem Punkt möchtest du gerne in deinem Glauben wachsen? Ich könnte fast wetten, dass wahrscheinlich die meisten von uns Dinge anführen, die der ältere Sohn in Exzellenz schon ausführte. Was wird man da angeben? Ich würde es mal gern schaffen, regelmäßig einen Gottesdienst zu geben. Oder regelmäßig die Bibel zu lesen. Oder meine Gebetszeit könnte auch mal ein bisschen mehr sein. All diese Punkte, wenn wir das jetzt so übertragen, das ist der Typ vom älteren Sohn. Ein bewährter Mitarbeiter. Jeden Sonntag steht er hier schon um 9 auf der Matte. Der liest nicht nur die Bibel jeden Tag, der studiert sie. Ja, schon ein Unterschied. Der studiert die Bibel, lernt sie vielleicht noch auswendig. Der betet zu Tages- und Nachtzeiten, der speist die Witwen und Armen. Der ist großzügig, der ist treu. Aber tatsächlich steht der ältere Sohn ja draußen. Er geht nicht ins Haus und er freut sich noch nicht mal. Interessant ist es, wie der ältere Sohn seinen Gehorsam beschreibt. Und zwar steht da jetzt ja einfach dieses Wort dienen. Ich diene dir. Und das Wort, griechische Wort, was er hier benutzt, das schwingt mit, etwas nur aus Pflichtbewusstsein zu tun. Es wird sogar verwendet, wenn jemand ein Sklave ist. So, manchen steht es auch, ich racke mich ab oder schinden, auch so ein tolles deutsches Wort. Er tut es nicht, weil er Freude daran hat, sondern er macht es aus Zwang. Wie ein Sklave dient er seinem Vater. Jetzt können die Bibelkenner einwenden, ja Moment mal, Sklave Christi und so, ne? Sagt der Paulus doch auch, er ist ein Sklave von Jesus, von Christus. Ja, aber der Paulus sagt ja auch noch ganz viele andere Sachen. Der ältere Sohn, das sehen wir im Folgenden noch, sieht sich ausschließlich nur so. Er ist der Sklave, er rackert sich ab. Er macht es, weil er gezwungen wird dazu. Und als der Vater seinen jüngeren Sohn herzlich und liebevoll willkommen heißt, ihm das riesengroße Fest schmeißt, das Mastkalb, was da ewig schon gemästet worden ist, schlachten lässt, kann der ältere Sohn das mit seinem Bild, was er von Gehorsam hat, nicht in Einklang bringen. Das passt nicht zu seinem Bild. Die Realität, zeigt ihm was anderes. Das sah nämlich so aus, sein Bild von Gehorsam. Sein Bild war, ich bin gehorsam, ich mache das, was du sagst, ich bin treu, ich diene dir und dann bekomme ich was. Dann bekomme ich was dafür. So funktioniert Gehorsam. Ich tue etwas und ich bekomme etwas dafür. Ich gebe dir mein Gehorsam, meine Loyalität und dann bist du dran. Dann bist du mir etwas schuldig. Dann tust du mal das, was ich sage. und was ich will. So, die Realität ist, dass sein Bruder, das schwarze Schaf der Familie, ungehorsam ist bis ins Letzte und trotzdem alles bekommt. Wir haben letzte Woche schon gemerkt, wir können tatsächlich Parallelen zum jüngeren Sohn und uns finden. Und ich würde mal behaupten, wir finden auch Parallelen zu uns und dem älteren Sohn. Ich kenne das sehr gut, dass so ein Bild von diesem Gehorsam auch bei mir auftauchen kann. So dieser Gedanke, jetzt habe ich doch so viel für Gott getan. So viel geholfen in der Gemeinde oder anderen Mitmenschen gedient, ganz uneigennütz. Dann muss mich doch jetzt Gott auch segnen mal. So, ich habe was getan, jetzt kriege ich doch auch was dafür, oder? Und die Sache ist ja die, dass wir in der Bibel bestimmte Prinzipien finden, die auch dieses Bild unterstützen. Wenn du schon allein die Sprüche durchliest, da funktioniert es doch immer so, ne? Du tust was, du bist etwas und du kriegst auch was dafür. So, wenn du dich richtig verhältst, dann segnet es Gott doch auch. Und ja, das stimmt vielleicht schon auch, aber es ist tatsächlich kein Automatismus. Es ist nichts, was, wir reden immer davon, dass Gott nicht so der Glücksautomat ist, ne, wo wir hinschmeißen und dann kommt automatisch das raus. So funktioniert es eben nicht. Es gibt nicht nur die Sprüche, es gibt zum Beispiel auch die Geschichte von Hiob. Da hat es ja nicht funktioniert. Der hat alles richtig getan und musste trotzdem tiefes Leid erleben. Wenn wir diesem Bild von Gehorsam Raum geben in unserem Herzen, dann beginnen wir mit der geistlichen Mentalität zu leben. Ich habe so viel für Gott getan, jetzt ist schon mir was schuldig. Er ist mir was schuldig. Und wenn Gott dann nicht unsere Forderungen erfüllt oder unsere Wünsche erfüllt, unsere Gebete erhört, dann ist es kein großer Schritt, bitter zu werden. Weil die Realität nicht mit unserem Bild von Gehorsam zusammenpasst. Ich glaube, dass Gott es liebt, uns zu segnen. Das macht er gerne. Er sieht uns und er sieht auch das, was du für ihn tust, auch deine Opfer, die du bringst. Aber wir dürfen nie glauben, dass Gott uns etwas schuldig ist. Gott ist uns nie etwas schuldig. Er hat schon alles getan. Er hat dir schon alles gebracht. Selbst wenn Gott dich nicht mehr segnen würde in diesem Leben. Er hat schon alles getan. Er hat schon alles getan am Kreuz. Er hat schon alles gegeben, was er hatte. Und die Grundannahme, die hinter diesem Bild steckt von Gehorsam, ist dieser Glaubenssatz, ich bin, was ich tue. Ich bin, was ich tue. So, wenn ich alles richtig mache, wenn ich Gott diene, wenn ich mich einbringe, dann bin ich angenommen von ihm. Dann bin ich wertvoll. Dann liebt er mich irgendwie mehr. Dann möchte er mich segnen. Dann will er alles mir geben. Das Problem ist, wenn ich versage, wenn ich es nicht schaffe, dann schaltet sich bei mir dann das Gefühl ein, ich bin abgelehnt von Gott. Er sieht mich nicht mehr, er liebt mich jetzt nicht mehr so. Ich bin, was ich tue, dachte der ältere Sohn. Ich bin doch gehorsam. Ich bin doch dein Sohn. Ich tue doch alles, was du sagst. Aber er steht draußen und ist nicht beim Vater im Haus. Dieses verzerrte Bild von Gehorsam kann tatsächlich uns im Weg stehen, nahe am Herzen Gottes zu sein. Und vielleicht betrifft es vor allem Christen, die schon länger unterwegs sind mit Jesus, was sich immer wieder auch einschleichen kann. Das Bild von Gehorsam. Das zweite ist sein Bild von Sünde. Ist ein kleineres Wort, es passt gut rein. Sein Bild von Sünde. Vielleicht können wir den Bibeltext nochmal, das ist die gleiche Folie wie eben. So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Man sagt ja in der Kommunikation, nie und immer sind Wörter, die man nicht benutzt. Ne? Also, aber jetzt sagen wir es mal, ja, ob das jetzt stimmt oder nicht, auf jeden Fall hat er wohl eine gute Trefferquote, sagen wir mal so. Nie habe ich mich deinen Anordnungen widersetzt. Das würden die Pharisäer vielleicht auch von sich sagen. Nie haben wir uns deinen Anordnungen widersetzt. Wir haben immer treu das Gesetz gehalten, bis ins kleinste Detail. Die Frage ist ja, war es nicht eigentlich das, was Gott von seinem Volk verlangt hat im Alten Testament, oder? Er hat doch das Gesetz gegeben, damit sie es halten, oder? Er hat es ihnen doch gegeben, damit sie sich abgrenzen von den anderen Völkern. Dass sie einen Unterschied machen, dass sie Gottes Heiligkeit widerspiegeln, dadurch, dass sie auch ein heiliges Leben führen. So, wie kann das denn jetzt falsch sein, die Gesetze Gottes einzuhalten? In den Evangelien lesen wir ja immer wieder von Situationen, in denen Jesus den Pharisäern begegnet und wo es dann echt so knallt, gell? Würde ich jetzt mal behaupten, dass es so, also knallt. Und einmal sagt er etwas zu ihnen und das hat sich bei mir so eingeprägt, weil Jesus da auch so ein tolles Bild mal wieder benutzt. Und zwar sagt er zu den Pharisäern, ihr seid wie weiß getünchte Gräber. Also wie Gräber, die von außen schön aussehen. Weiß getüncht, gell? Also so weiß angestrichen. Und von außen sieht alles super aus. Und innen ist aber die Leiche. Die Leiche im Keller. Gell? Innen stinkt's. Außen sieht alles schön aus. Aber in Wirklichkeit, sagt er dann zu ihnen, seid ihr voll Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Das Problem der Pharisäer war nicht, dass sie alle Gesetze einhalten wollten und es auch oft getan haben, sondern das Innere dabei, das Herz. Und jetzt, wie passt es? Ihr Bild von Sünde sah so aus, dass sie Sünde als das beschrieben haben, dass man auf sich lädt, wenn man Gottes Verhaltensregeln nicht einhält. So, ich breche ein Gesetz, das ist Sünde. Das war ihre Definition, ihr Bild von Sünde. Jesus macht ihnen aber klar, dass es nicht nur auf die Tat ankommt, das, was man tut, das, was offensichtlich ist, sondern die Einstellung dahinter, das Herz dahinter. Du kannst tatsächlich was Richtiges tun mit der falschen Einstellung, mit dem falschen Herzen dahinter. Aber Gott ist der, der die Herzen prüft und dahinter sieht. Warum wollten die Pharisäer denn das Richtige tun? Ist ja dann die Frage. Was war ihre Herzenseinstellung dahinter? Taten sie es aus Liebe und Dankbarkeit? Wollten sie Gott die Ehre bringen? Nein. Sie wollten ihre Stellung vor Gott bewahren und sie sich verdienen. Das war der Gedanke dahinter. Ich verdiene mir etwas. Für sie war das Gesetz ein Mittel zum Zweck. Dadurch, dass sie alles eingehalten haben, hatten sie etwas in der Hand. So haben sie sich das vorgestellt. Sie haben was in der Hand und irgendwann, wenn sie vor der Himmelstür stehen, können sie zeigen, schau mal, dein Gesetz ist, ich habe es eingehalten. Und jetzt lösch mich bitte rein. Man kann Jesus tatsächlich als Erlöser aus dem Weg gehen, wenn man sich an alle Regeln hält. Ist das nicht krass? Nämlich dann, wenn wir durch Leistung unsere Erlösung erkaufen oder sichern möchten. Und ich möchte auch sagen, das betrifft auch oft uns Christen, wo wir wissen, Jesus hat mich erlöst. Er ist mein Retter, aber jetzt muss ich irgendwie den Status halten, indem ich alles richtig mache. Aber es ist genau das gleiche Bild dann von Sünde, was wir haben, was die Pharisäer hatten. Das Fatale dabei ist, dass Jesus für uns dann trotzdem unser bester Freund sein kann, unser Helfer, unser Vorbild, unsere Inspiration, aber eben nicht unser Erlöser und Retter. Sünde besteht nicht nur darin, die Gebote Gottes zu übertreten, sondern selbst den Platz einzunehmen, den allein Gott einnehmen kann. Den Platz als Erlöser und Herr. Die Wahrheit ist, wir alle brauchen einen Retter. Wir alle brauchen ihn, egal wie gut oder wie schlecht wir sind. Für mich war das so wichtig, das mal zu erkennen. Ich bin christlich aufgewachsen. Mein Vater ist Pastor. Ich habe nie eine schlimme Jugendzeit gehabt. Oder eine, na, wie nennt man das so? Eine Sturm- und Drangzeit. Also so eine Zeit, wo man sich komplett abwendet oder so. Ne? Ich war immer in der Gemeinde. Ich habe immer alles mitgemacht. Ja, warum? Was will mir denn Jesus vergeben? Da ist doch nichts. Aber die Erkenntnis zu haben, ich bin genauso vor Gott ohne Jesus wie der schlimmste Sünder, den ich mir vorstellen kann. Wir alle brauchen Jesus als Erlöser. Eine englische Zeitung hat einmal ihre Leser gefragt, was stimmt nicht mit dieser Welt? Und der englische Schriftsteller Gilbert Keith Chesterton, der soll kurz geantwortet haben, sehr geehrte Herren, ich. Punkt. Das könnte jeder von uns sagen. Ich habe letzte Woche von Eva kurz gesprochen. Ich sag dir, wenn Eva nicht die Frucht probiert hätte, du hättest sie probiert. Oder ich. Spätestens du. Wir alle können es nicht schaffen. Wir alle können niemals es schaffen, Gott mit unserer Leistung zu beeindrucken. Egal, wie wir uns anstrengen. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir immer wieder an unsere Grenzen kommen. Und wenn wir auch mal wirklich merken, wir schaffen es nicht. Wenn du merkst, Mensch, jetzt habe ich schon wieder versagt vor Gott. Jetzt habe ich schon wieder nicht hingekriegt. Dann nimm doch dieses Gefühl und denk, ja, stimmt, ich kann es ja gar nicht schaffen. Und vielleicht will Gott dir sagen, genau, du schaffst es nicht. Deswegen brauchst du ja mich. Deswegen brauchst du mich, der dich rettet und der dich erlöst. Deine Grenzen dürfen dich daran erinnern, dass Gott grenzenlos ist. Und deine Unfähigkeit darf dich daran erinnern, dass Gott allein fähig ist. Ein letztes Bild, was der ältere Sohn hatte, und zwar, was auch so ziemlich verzerrt war, und zwar sind es zwei Begriffe, die ich da jetzt reinpresse, Gnade und Gerechtigkeit. Auch so schöne theologische Begriffe. Ein Riesenthema. Was hat der ältere Sohn gesagt? Wir möchten hier nochmal reingehen. So viele Jahre diene ich dir jetzt schon, habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Die Formulierung ist einfach auch so genial, gell? Die Gerechtigkeit war für ihn eine ganz einfache Rechnung. Wir haben es schon gesehen, ihr seht, die überschneiden sich auch alle, diese Bilder. Diese Gerechtigkeit hat er so ausgesehen, ich habe mehr getan, habe ich mehr verdient. Mein Bruder hat nichts getan, also hat er auch nichts verdient. Das war seine einfache Rechnung. Und Gnade jetzt in dem Zuge war für ihn ein Zeichen der Nachgiebigkeit. So, jetzt kommt der vergibt dem einfach so, als wenn nichts gewesen wäre. Für ihn war die Gnade des Vaters total inkonsequent. Passiert Gnade einfach so? Vergibt Gott einfach so? Stell dir mal vor, du hast Besuch von jemandem und er macht dir deine Lampe kaputt. So eine Stehlampe oder was auch immer. So. Hast du zwei Möglichkeiten? Also, ich sag mal zwei Möglichkeiten. Entweder du verlangst von ihm, dass er für den Schaden aufkommt oder die Versicherung, je nachdem, wie teuer die Lampe war. Oder du sagst, ja, schon okay, ich vergebe dir. So. Aber wenn du nicht im Dunkeln sitzen möchtest, dann musst du dir eine neue Lampe kaufen. Das heißt, und die wird dir auch was kosten. Das heißt, egal wie du dich entscheiden wirst, ob du ihm vergibst oder nicht vergibst, ein Preis muss immer irgendjemand zahlen. Und so funktioniert es mit der Gnade. Gnade, wie die Bibel sie uns beschreibt, ist total frei und unverdient, aber niemals kostenlos. Für denjenigen, der die Vergebung und Gnade gewährt, ist sie immer mit Kosten verbunden. Du hast es schon gesagt, Peggy, beim Lobpreis. Du hast nicht mit Geld bezahlt, sondern mit deinem Leben. Das ist Gnade. Den Preis, den Jesus bezahlte, war immens hoch. Aber er hat ihn bezahlt, damit wir ihn nicht bezahlen müssen. Sonst hätten wir ihn zahlen müssen. Ne? Aber er hat ihn bezahlt. Und wenn wir das verstanden haben, dass Gnade so funktioniert, dann ist es nicht was, was Gott einfach so gibt, was er mal geschwind aus dem Ärmel schüttelt, weil er halt ein gnädiger Gott ist. Es ist das großartigste Geschenk, was dir jemand machen konnte. Und aus diesem Grund sollten wir mit dieser Gnade auch nicht leichtfertig umgehen. Das ist ja so die andere Seite, von der man vom Pferd fallen kann. Ah ja, Gott vergibt mir ja. Jetzt habe ich schon wieder was falsch gemacht. Naja, nicht so schlimm. Gott ist ja gnädig. Ich glaube, wenn wir die Größe der Gnade und die Kosten der Vergebung wirklich verstanden haben, und ich glaube, wir sind da alle immer wieder, wie soll ich sagen, herausgefordert, das neu zu ergreifen und dürfen beten, dass Gott uns das immer wieder neu bewusst macht. Aber ich glaube, wenn wir das begriffen haben, was das wirklich war, was Jesus getan hat für uns am Kreuz, dann erfüllt es uns mit Dankbarkeit und Liebe, die uns absolut dazu motivieren, gehorsam zu sein, weil wir so ergriffen sind davon, was Jesus für uns getan hat. Ein Schlussgedanke noch. Jesus erzählt diesen zwei Gruppen ja im 15. Kapitel von Lukas nicht nur ein Gleichnis, vielleicht habt ihr das auch schon entdeckt, sondern es sind ja drei Gleichnisse, die Jesus erzählt. Und zwar geht es da immer um etwas, was verloren gegangen ist. Die zwei anderen Gleichnisse, die sind wesentlich kürzer, die gehen nur so ein paar Sätze. Aber das erste Gleichnis, was Jesus erzählt, war das vom verlorenen Schaf. Vom verlorenen Schaf. Das ist ein Gleichnis, wo Jesus erzählt von einem Hirte, der hat 100 Schafe, eins fehlt. Und weil dieses eine fehlt, macht der Hirte sich auf und er geht es suchen, bis er es gefunden hat. Und dann feiert er ein Fest mit seinen Freunden. Das zweite Gleichnis ist das Gleichnis von der verlorenen Münze. Da geht wieder etwas verloren, nämlich die Münze von 10 Stück. Und die Frau macht sich auf die Suche und stellt das ganze Haus auf den Kopf, um diese Münze zu finden. Und sie findet es. Und auch sie ruft alle zusammen, sie feiern fest. Und Jesus fängt dann an, die dritte Geschichte zu erzählen. Und wieder geht etwas verloren, aber eine Sache ist anders. Die Peggy hat es gemerkt letzte Woche. Alle warten, dass das Gleiche passiert. Aber es passiert nicht. Es geht nämlich keiner suchen. Wer hätte denn gehen sollen? Wer hätte ihn denn suchen können? Ein wahrer älterer Bruder, der hätte seinen kleinen Bruder gesucht, oder? Er hätte ihn gesucht, egal was es kostet. Aber Jesus lässt in der Geschichte keinen wahren älteren Bruder kommen, sondern der jüngere Bruder hat leider einen Pharisäer als Bruder. Aber ich finde das Bild so schön, weil Jesus die Sehnsucht erweckt nach einem wahren älteren Bruder, der auf die Suche geht und alles daran setzt, ihn zurück zum Vater zu bringen. Lukas 19, Vers 10. Letzte Bibelstelle. Das gleiche Evangelium finde ich ja immer gut, wenn es im gleichen Evangelium steht. Kannst du die letzte Folie einmal ranschmeißen, Thomas? Der Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus selbst reiste nicht einfach nur in das Nachbarland, sondern vom Himmel auf die Erde. Und er bezahlte nicht einfach nur eine Geldsumme, er schlachtete nicht einfach nur irgendein Tier, sondern er bezahlte mit seinem Leben, dass wir hier dabei sein können. Und ich möchte jetzt den Pharisäer, ich mag ja das Happy End. Meine Geschichte endet so, dass der Pharisäer sagt, oh ja, ich hänge meine Bilder ab und ich lasse sie von dir korrigieren. Und sie sollen mir nicht im Weg stehen, dass ich draußen stehe, sondern ich möchte nah an deinem Herz sein. Ich möchte die Begegnung haben mit dir, von der wir heute auch schon gehört haben. Die Begegnung haben mit dir. Irgendwas wollte ich noch sagen, ist mir entfallen jetzt, egal. Ist auch gar nicht schlimm, weil wir weinen heute das Abendmahl. Ich übergebe jetzt an Dani. Es passt, glaube ich, sehr gut zu dem, was wir heute gehört haben. Vielleicht hast du auch gewisse Bilder bei dir entdeckt, die ein bisschen verzerrt sind, ein bisschen schräg. Vielleicht muss man sie ein bisschen neu ausrichten. Dann nimm das doch mit, auch in die Zeit. Bring das vor Gott. Und er möchte uns seinen Blick der Dinge geben, dass nichts im Weg steht, dass wir uns mitfreuen können mit anderen, dass wir in seinem Haus sein dürfen und mitfeiern. Amen.